ARD. Talk mit Tees.
Ich war total verwirrt. Also ich konnte eigentlich gar keinen klaren Gedanken fassen, weil etwas ganz Fundamentales, dass ich sprechen kann, war plötzlich weg. Ganz am Anfang, und das wirklich, dass es stimmt, dass ich schon an dem ersten Tag gedacht habe, hoffentlich denken die Menschen nicht, dass ich dumm bin. Das ist so ein bisschen wie so eine Abgetrenntheit wirklich, dass der Kopf eigentlich immer versucht, da Einfluss zu nehmen, also dass ich mir selber gesagt habe, heb doch das Bein, heb doch den Arm, ich kann das doch eigentlich. Und es aber nicht umsetzbar war. Bei diesem Kaiserschnitt hatte ich auch so ein Gefühl wieder mal der Machtlosigkeit. Etwas passiert mit meinem Körper und ich kann keinen Einfluss drauf nehmen.
Hallo, mein Name ist Christian Tees und es ist immer spannend, mit Menschen zu sprechen, die Außergewöhnliches geleistet haben. Mein Gast ist ein wunderbares Vorbild für alle, die sich aus welchem Grund auch immer zurückkämpfen müssen ins Leben. Magdalena Gößling war Ärztin, als sie im Alter von 32 Jahren und im 7. Monat schwanger einen Schlaganfall erlitt. Sie verlor die Fähigkeit zu sprechen und zu schreiben und war halbseitig gelähmt. Sie hat sich zurückgekämpft, aber auch verändert. Darüber hat sie geschrieben in einem Buch, das heißt »Wieder werden«. In diesem Podcast sprechen wir natürlich darüber, wie sie den Moment, als sie den Schlaganfall erlitt, erlebt hat. Wie hat sich ihre Sicht auf den Beruf und auf das Leben verändert, als sie plötzlich die Seite wechseln musste und von heute auf morgen Patientin war? Warum funktioniert Singen besser als Sprechen, wenn man einen Schlaganfall hatte? Es gibt wirklich interessante Einblicke. Wie sie es geschafft hat, sich zurückzukämpfen, das hört ihr hier.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag. Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Die allererste Frage.
Ja.
Wer sind Ilsa und Hilde? Elsa und Hilde.
Das ist natürlich geheim.
Ja, das gibt es ja nicht, aber warum? Das kann man doch nicht, man kann doch nicht schreiben für Elsa und Hilde.
Nein,
die tauchen auch im Buch ja gar nicht auf.
Nee, die damit gemeint sind, die wissen es. Und das reicht.
Aber es ist interessant, dass du dieses Buch ihnen widmest. Und man fragt sich natürlich, sind es am Ende Menschen, die dich begleitet haben dort während dieser Jahre? Mhm. Waren es Menschen, die dich begleitet haben?
Ja,
die
schon.
Die dir besonders geholfen haben?
Ja, das stimmt.
Womit
haben
sie dir geholfen?
Ich glaube, am besten einfach mit dem Dasein. Und das kann ich auch wirklich einfach auf viele Menschen übertragen. Und das hat mir am meisten geholfen tatsächlich. Menschen, die da sind und die einen unterstützen.
Ja.
Vielleicht auch einfach nur Fragen stellen. Gar nicht so viel machen, sondern einfach die Möglichkeit geben, dass ich eine Verbindung wieder mit der Welt bekomme.
Ja. Ja, man hört es ja auch oft von Trauernden, wo alle sehr unsicher sind. Wie verhalte ich mich der trauernden Person, die jemanden verloren hat? Wie verhalte ich mich dieser Person gegenüber? Mhm. Und dann hört man ganz oft, dass das, was hilft, das sind Menschen, die einfach machen, die nicht zu viel fragen, die einen schon gar nicht vor Entscheidungen stellen.
Ja.
Möchtest du das machen oder das machen? Sondern die kommen und sagen, ich bin in 20 Minuten da, ich lade dich ins Auto und dann gehen wir eine Runde spazieren.
Ja.
Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
Auf jeden Fall, ja. Das ist am besten dieses Pragmatische. Mhm. Also was ich am Anfang total toll fand, wenn mir Leute vorgelesen haben zum Beispiel, weil ich hatte da total Schwierigkeiten, ja, selber zu lesen. Meine Konzentrationsfähigkeit war echt reduziert. Also ich konnte zwar lesen, aber dieser Lesefluss, dieser rote Faden ging total schnell verloren. Und das war sowas. Dann Essen mitbringen, das ist super. Also ich glaube, das ist auch, wenn man zum Beispiel krank ist oder auch Kinder hat, Mutterschutz ist oder so, das ist ganz toll, weil das ist auch so, was ich am Anfang meinte, so eine Verbindung zur Welt, zu dem Genuss. Alle Sinne, die angesprochen werden, helfen wieder so ein Stück zurückzukommen.
2019, vor knapp 6 Jahren, ist dieser Schlaganfall passiert, der jedem von uns passieren könnte. Deswegen ist das so ein Thema, auch wenn man zum Glück vielleicht direkt noch nicht damit zu tun hatte, das wirklich jeden angeht, jeden interessiert. Wie geht's dir heute?
Gut. Ich glaube, ich habe einfach inzwischen so eine Einstellung meine Einstellung hat sich einfach verändert zum Leben, ja. Sag mal so. Das heißt, es ist nicht alles immer gut, aber ich habe das Gefühl, dass ich damit in Ordnung bin, dass ich da irgendwie einen neuen Weg gerade finde.
Okay.
Und deswegen... Diese Frage, das kann man ja sehr ausführlich beantworten.
Genau, oder aber auch sehr oberflächlich.
Genau.
Das Schöne ist nur, wir sehen jemanden, der offensichtlich mit leichten Einschränkungen, aber wieder voll im Leben zurück ist. Mhm. Ich vermute, vor knapp 5 Jahren, vielleicht ein Jahr nach dem Schlaganfall, hättest du damit gerechnet, dass es dir so geht, wie es dir heute geht?
Nein, gar keinen Fall, nee. Also da... Also in der Entwicklung war das so, dass mir immer gesagt wurde, so 2 Jahre nach dem Schlaganfall, da habe ich das meiste erreicht, was ich erreichen kann. Okay. So 90-95%. Und was danach kommt von den Funktionen oder die ich verloren hatte, das ist so ein bisschen Add-on, das ist dann schön. So.
Ja.
Aber ich sag mal so 2 Jahre nach dem Schlaganfall war ich nicht so, wie ich jetzt bin. Einerseits von den Fähigkeiten, sei es Sprechen, Schreiben, körperliche Fitness, aber auch von meiner inneren Einstellung. Ich war in diesem Zeitpunkt noch total verwirrt, wo ich eigentlich stehe, was kann ich machen mit meinem Leben. Ich habe einfach erstmal eine totale Perspektivlosigkeit gespürt. Also ich wusste einfach nicht, wohin geht die Reise mit mir. Und das hat mich natürlich total verunsichert. Und dann auch wirklich auch unglücklich gemacht. Und ich glaube, das jetzt, um die Frage nochmal aufzugreifen, ich glaube, da habe ich eine andere Einstellung bekommen. Ja, und ich kann mich, glaube ich, besser so wiederfinden im Leben.
Ja. Ich war ja auch nicht sicher. Ich hatte zwar ein Video auch mit dir gesehen, aber ich war mir jetzt auch gar nicht sicher, okay, wie wirkst du? Man denkt auch, es sind auch nur 6 Jahre eigentlich, seitdem es passiert ist. Und, und wir werden jetzt ja auch gleich noch hören, einfach wie dramatisch das natürlich auch alles gewesen ist, auch weil du schwanger warst, noch dazu.
Ja.
Es hat etwas wahnsinnig Positives, auch Inspirierendes, dich so zu erleben, wie ich dich jetzt seit 10 Minuten, 15 Minuten oder so kenne. Mhm. Es macht einfach Mut für all das, was vielleicht anderen Menschen auch so passieren mag. Wir müssen natürlich ganz kurz nochmal zu diesem Augenblick zurückgehen. Du hast einen Schlaganfall bekommen, du warst zu Hause.
Ja.
Du warst, glaube ich, gerade dabei, weil... 7 Monate schwanger, etwas für den Mutterschutz rauszusuchen, irgendwelche Unterlagen.
Ja.
Und wie hast du diesen Schlaganfall, von dem ihr dann später wusstet, es war ein Schlaganfall, was hast du in der Sekunde gedacht, was passiert?
Ich war total verwirrt. Also ich konnte eigentlich gar keinen klaren Gedanken fassen, weil etwas ganz Fundamentales, dass ich sprechen kann, war plötzlich weg.
Okay, aber es machte richtig so Pling und von einem Augenblick auf den anderen, plötzlich.
Also das war vielleicht ein paar Sekunden, weil ich hatte erstmal diese kurze Verwirrung, dass ich was trinken wollte und das Wasser aus meinem Mund lief. Also das war sozusagen schon die erste motorische Einschränkung, dass meine Bewegungsfähigkeit wurde ja immer schlechter in den ersten paar Minuten.
Okay.
Aber das habe ich ganz lange nicht verstanden. Also erstmal war ich... Also meine Halbseitenlähmung hat sich halt da im Gesicht schon bemerkbar gemacht, dass ich halt nicht dieses Glas richtig greifen konnte und das Wasser mir einfach aus dem Mund lief. Das war dieses Erste. Und da war ich einfach erstmal verwirrt. So.
Ja.
Und dann wollte ich ja dieser Verwirrung Ausdruck verleihen und sagen, was ist los? Was passiert gerade? Und dann kam dieser Schockmoment, wie man so sagt. Also dieses, okay, da ist irgendwas, was wirklich nicht in Ordnung ist.
Und du bist Ärztin. Die kann vieles viel besser überblicken als andere Menschen.
Ja.
Und trotzdem warst auch du komplett ratlos in der Sekunde.
Ja, ja. Weil diese Symptome, sag ich mal, diese Sprachlosigkeit, die Aphasie, wie man ja sagt, die hat mich ja im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos gemacht. Ich war so in diesem Symptom gefangen, dass ich gar nicht einen Schritt zurückgehen konnte, um das zu reflektieren, was passiert da. Und ich hatte aber lustigerweise wirklich immer diesen Anspruch, ich will eigentlich verstehen, was mit mir passiert, auch in den nächsten Minuten. Ich habe ja auch diesen Reflex gehabt, dass ich mein Handy genommen habe, also nachdem ich dann meinen Partner angerufen habe. Aber
den Arvid.
Ja, genau. Ja. Und dass ich dann immer wollte, dass ich, also ich habe versucht, ein Foto von mir selber zu machen, weil ich das von der Arbeit kenne.
Im Spiegel auch.
Ja, genau. Ja. Wenn irgendwie, wenn man das mal, ich habe ja viel mit Wundversorgung zu tun gehabt.
Richtig, und du da bist haben, in Handchirurgie, das war so deine Spezialität.
Plastische
auch,
und Handchirurgie, also da geht es ja viel um Wundverschluss und dann Versorgung der Wunden.
Und Dokumentation.
Genau, und das wollte ich. Ich wollte mich selber dokumentieren, um zu verstehen, was passiert. Das habe ich auch nicht hingekriegt. Also ich war einfach so total verwirrt. Mhm. Ja.
Ihr habt dann einen Arzt geholt. Also es kam dann ein Arzt und der hat dann auch irgendwann gecheckt, dass du ja auch Ärztin bist.
Ja.
Und dann wurde es trotz all der Dramatik trotzdem ein bisschen amüsant. Du hast auch geschrieben, es hat was von einer Komödie in der Sekunde. Also er hat gecheckt irgendwie, dass du auch Ärztin bist. Ja. Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Weißt du noch, was er gesagt hat?
Nee, also das weiß ich nicht wortwörtlich, aber er war so ein bisschen so, wir sind ja Kollegen. So. Also so ein bisschen, was Lustiges. So, das ist ja ein Zufall. So.
Also er hat es gut gemacht auf jeden Fall.
Er hat es so gut
gemacht. Die Art und Weise,
gemacht.
Wie er mit dir gesprochen hat.
Ja, also er hat natürlich die ganzen Standarduntersuchungen auch gemacht. Also dass ich dann einfach genau wusste, okay, da ist wirklich was falsch, ich kann nicht sprechen. Ich konnte dann ja auch schon nicht mehr laufen und mich bewegen. Aber er hat das so mir, also erstmal hat er total die Ruhe ausgestrahlt und dieses, wir schaffen das, wir kriegen das schon hin. Und dann diese Entlastung, ich muss gar nicht sprechen. Das hat er mir halt so gesagt, dieses, ich weiß, was los ist. Ich muss nicht versuchen zu sprechen. Und das war auch total die Entlastung, weil ich dann irgendwie nicht mehr dieses Gefühl hatte, ich muss aktiv jetzt sagen, was los ist, sondern ich kann mich so ein bisschen zurücknehmen und einfach die machen lassen.
Ich habe auch den Satz gefunden, den er zu dir gesagt hat. Er hat gesagt, Sie sind ja auch Ärztin, das hat er gesehen. Mhm. Und dann hat er dich gefragt, welche Art von Ärztin?
Ja, genau. Ja.
Aber du konntest ja nicht sprechen.
Nein, nein.
Das heißt, wie hast du es versucht, ihm zu erklären?
Ich weiß nicht genau. Ich glaube, dass er auch so ein bisschen abgefragt hat. Also immer wieder, okay, in der Chirurgie oder so. Und dann konnte ich konnte ja noch Ja und Nee sagen. Und das war ja auch so.
Also Ja und Nee, indem du nicken konntest?
Nee, auch, also auch sozusagen sprechen.
Wirklich. Das ist ja interessant. Ja. Ja und Nee, ja. Nee, das ging noch.
Ja.
Andere Worte nicht.
Nein, und das ist auch ganz, ganz spannend irgendwie, das auch nachzuvollziehen, warum das so ist. Weil, also es gibt ja bestimmte Worte, die auch schneller wiederkommen nach der Aphasie. Und das sind oft die Worte, die einfach oft benutzt werden. Und deswegen sind diese Worte oft noch da. Also das ist auch sozusagen erklärbar, warum das so war. Und lustigerweise kam ja dann das erste Wort nach Ja und Nee, kam Aber. Also Ja, Aber.
Das Wort, das wir nie benutzen sollen, schon gar nicht in Beziehungen.
Nein, ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Wort, weil es geht darum, dass etwas schon in die Richtung geht, was vielleicht gerade diskutiert wurde, aber dass da noch etwas Weiteres ist. Also es gibt nicht nur dieses Schwarz und Weiß. Es ist manchmal einfach nicht so einfach zu beantworten. Deswegen ist dieses Aber ein tolles Hilfswerk, um schon so eine neue Welt aufzumachen. Ja, das ist halt...
Um Nuancen rauszubringen.
Genau, also dieses Schwarz und Weiß, da sind ganz viele Grautöne dazwischen.
Ja, interessant. Das Wort Aber hat nämlich ein ganz schlechtes Image bisher. Das sagen ja alle Beziehungsexperten oder Psychologen. Aber ist das schlimmste Wort, ob es im beruflichen Kontext ist, Partnerschaft sowieso, aber ist nie gut. Man soll immer ohne Aber auskommen.
Ja.
Das war das dritte Wort, weil du es in deinem Leben wahrscheinlich sehr oft benutzt hast.
Vielleicht bin ich da auch nicht so gut, aber in diesem Moment hat es mir total geholfen.
Es war frustrierend, aber nur Ja und Nein antworten zu können. Und wir reden jetzt auch von den nächsten Wochen und Monaten. Ja und Nein geht auch ohne Sprache, mit Nicken oder Kopfschütteln. Aber Ja und Nein deckt so wenig ab und viel weniger, als wir vermuten, oder? Was ist deine Erkenntnis, die du so in den Wochen dann gewonnen hast, als du frustriert warst, nur Ja und Nein sagen zu können? Was ging nicht?
Dieses Ja und Nein lässt so wenig Möglichkeiten zu.
Ja, das ist mal so eindeutig und die wenigsten Sachen sind eindeutig. Das müssen wir auch lernen in unserem Alltag. Wir alle neigen dazu, Dinge schwarz und weiß zu sehen. Also auch politisch. Was ist gut, was ist schlecht?
Ja.
Wir lassen das dazwischen überhaupt gar nicht durch.
Genau.
Du hast mal erlebt, wenn man komplett wirklich darauf verzichten muss, wie schwierig das ist.
Ja, total.
So, du bist dann behandelt worden. Du konntest auch den Arm dann irgendwann nicht heben. Du hast also gemerkt, ne, eine der ersten Sachen, ich kann meinen Arm nicht heben.
Genau.
Was ist das für ein Gefühl, seinen Arm nicht mehr heben zu können?
Das ist wie so eine Abgetrenntheit zwischen dem, was ich denke und möchte, zu dem, was in der Welt real möglich ist.
Ja, für uns selbstverständlich eigentlich.
Total selbstverständlich. Genau wie mit dem Sprechen. Also das ist, geht ja in die gleiche Richtung. Dieses etwas, was einfach so, so naturgegeben uns erscheint, ist plötzlich nicht mehr da. Und gerade wenn, also ich war dann ja wirklich komplett halbseitengenähmt. Also ich konnte nicht sprechen. Ja, das auch. Aber ich konnte auch nicht mehr laufen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen wie so eine Abgetrenntheit wirklich, dass der Kopf eigentlich immer versucht, da Einfluss zu nehmen. Also, dass ich mir selber gesagt habe, heb doch das Bein, heb doch den Arm, ich kann das doch eigentlich. Und es aber nicht umsetzbar war. Und das ist so, ja, da fehlt mir gerade das Wort dazu, weil das so was Fundamentales ist, was plötzlich weg ist.
Total. Und wie weit sind deine Gedanken da gegangen, als du festgestellt hast, das funktioniert nicht mehr? Was löst es aus? Welche Art von Gedanken? Wie extrem waren diese Gedanken dann?
Ich glaube, dass da ganz viel Verwirrung einfach da ist. Ich suche gerade nach Worten.
Ist es anstrengend für dich, nach Worten zu suchen heutzutage?
Ja, auf jeden Fall.
Es ist erschöpfend fast schon.
Ja, noch,
oder?
Also das ist ja etwas, was noch übrig geblieben ist. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sich meine Sprache so ein bisschen verirrt. Also ich habe vielleicht eine Idee, was ich sagen möchte. Und dann fange ich vielleicht einen Satz an. Und dann weiß ich manchmal gar nicht, was hatte ich eigentlich gesagt? Was war genau die Frage? Es ist gar nicht so einfach manchmal.
Ja, aber gerade das passiert auch Menschen, die nicht von einem Schlaganfall betroffen sind. Also auch denen passiert es. Aber bei dir hat es natürlich Gründe.
Ja.
Andere Gründe.
Genau, es sind andere Gründe. Und es ist halt natürlich einfach nochmal mehr Existenz. Also das kreist viel mehr ein, was ich, wie ich sein möchte und wie ich eigentlich auch war. Also das nimmt ja ganz viel von meiner auch Persönlichkeit weg, dass ich vielleicht nicht ganz so eloquent wie früher.
Als Ärztin sehr präzise immer gewesen.
Ja, genau. Und nicht so vielschichtig antworten kann, weil manchmal kommt mir dann halt nur ein Wort und dann bleibt meine Gedanken bei diesem einen Wort und denk so, ja. Und deswegen war ja zum Beispiel auch das Schreiben so toll, weil ich dann diese Zeit hatte, ganz genau auf dieses Wort zu suchen. Und ich habe dann ganz viel Glück empfunden, wenn ich dann dieses Wort gefunden habe. Ich habe zum Beispiel auch viel mit Metaphern gearbeitet, um dieses Gefühl auch wirklich greifbar zu machen.
Okay.
Weil das ist so, wie ich meinte, so vom fundamental. Und was findet man da für Begriffe, die ja irgendwie gefühlt gar nicht existieren? Weil etwas, das ist ja keine gewöhnliche Beschreibung.
Okay, aber es passierte oft die Situation, du hast eine Metapher gefunden und dann sagte Avi zu dir oder die Lektorin, ja, aber du meinst doch das und das. Ah ja, das war zuchtig. Gab's das?
Nee, gar nicht unbedingt.
Die Metapher hat viel mehr ausgesagt als ein einzelnes Wort dann unter
oft,
Umständen.
Ja, genau. Und manchmal waren vielleicht die Metaphern ein bisschen nicht ganz stringent.
Ja, also an welche denkst du zum Beispiel?
Zum Beispiel dieses Wasser. Also ich habe oft dieses benutzt, dass zum Beispiel ein Fluss zwei Ufer trennt.
Ja.
Und also zum Beispiel für Geist und Körper. Diese Aussichtslosigkeit von einer Seite auf die andere zu kommen. Und das kann man nicht immer für alle Sachen dann auch anwenden. Und wenn man dann bei der Wassermetapher bleibt, dann ist es manchmal schwierig, dann eine andere Metapher dazuzunehmen, die dann vielleicht von diesem Wasserelement plötzlich nicht mehr dazu passt. Also ich glaube, da ging es dann oft auch im Lektorat darum, so stimmige Bilder zu finden. Ja. Zum Beispiel hatte ich auch die Metapher des Tür auf, Tür zu, weil diese Worte wieder zu suchen, hatte ich am Anfang das Gefühl, ich habe sie in meinem Kopf, in meinem Geist. Ich kann sie aber nicht erreichen. Also wie eine Tür, die zugefallen ist. Dann aber dachte ich so, irgendwie passt es. Also bin ich wirklich auf der einen Seite und die sind weggesperrt oder ist es eigentlich anders? Bin ich eigentlich die weggesperrt sind und die Worte sind einfach irgendwo, haben sich versteckt, sind in der Welt verstreut und ich kann sie nicht mehr greifen. Also dieses Auseinandersetzen damit, was für Bilder findet man um diese Sprachlosigkeit, diese Situation, diese Trennung von Geist und Körper ja zu beschreiben. Das war eine extrem lange Arbeit. Das habe ich ja über Jahre jetzt gemacht. Das war jetzt nicht ein Buch, was innerhalb ein paar Monate entstanden ist.
Nein.
Ja, das hat mir auch total Spaß gemacht, mich da reinzuversetzen und diese Bilder zu finden. Und das ist manchmal natürlich schwierig, in so einem Podcast dann in diese Tiefe zu gehen und diese passenden, wirklich prägnanten Worte so genau dann zu finden im Sprachfluss.
Jetzt lässt sich schön darüber zu sprechen, natürlich auch mit einem Lächeln rückblickend, weil du ja auch so viel wieder geschafft hast. Aber in der Situation war das Orientierungslosigkeit, Verzweiflung.
Ja,
ich glaube sogar, du hast an einer Stelle geschrieben, sterbe ich jetzt?
Ja.
Also so schlimm
war
diese letztendlich Verwirrung. Was passiert da mit meinem Körper?
Ja, genau. Also auch
hört er auf zu funktionieren gerade?
Genau, also dieses Locked-In-Syndrom, das kennt man vielleicht so. Also dieses Gefangen im eigenen Körper, alle Funktionen gehen weg und man hat nur die Möglichkeit, mit dem Augen zu kommunizieren.
Das ist der Horror.
Ja.
Also für jemanden, der das nicht hat oder so. Es klingt wie der Horror, nur mit Augen kommunizieren zu müssen.
Genau, da hatte ich am Anfang richtig, richtig Angst, dass das mich irgendwie mich betrifft. Gerade am Anfang, wo so unklar war, wie schlimm diese Blutung, ich hatte ja eine Blutung im Kopf, wie schlimm sie ist, ob sie sich noch weiter ausbreitet. Und es war ja auch für die Ärztinnen unklar. Das war am Anfang ja auch wirklich die Frage, sterbe ich? Das war nicht von irgendwoher irgendwie geholt. Es war sehr unsicher am Anfang.
Ihr habt im Nachhinein rausgefunden, es ist ein Fehlgebilde des Blutgefäßes im Kopf.
Ja.
Das war verantwortlich.
Genau.
Eine Sache, die auch jedem passieren könnte. Bei dir war es angeboren. Also es war vererbt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall
nicht
vererbt, aber es ist auf jeden Fall angeboren.
Mhm.
Jeder fragt sich natürlich, ist bei mir sowas möglicherweise auch vorhanden?
Ja.
Kann man das überprüfen?
Ja, aber das sollte man nicht.
Nein.
Also das ist ja keine Vorsorgeuntersuchung, die man jetzt flächengreifend durchführen sollte.
Okay, also wenn man es entdecken würde, würde man es auch nicht operativ entfernen?
Eigentlich, also das ist natürlich eine schwierige Frage, die einem, glaube ich, eher einen Neurochirurg beantworten sollte.
Ja.
Es ist halt so, es ist natürlich selten und man kann nicht alle Erkrankungen vorher checken. Und ehrlich gesagt, jetzt ganz persönlich gesprochen, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich zum Beispiel nicht Kinder bekommen. Weil es natürlich, es ist immer so ein Risikofaktor, man lebt dann ja damit, dass es jederzeit passieren könnte. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ganz viele Menschen das wahrscheinlich haben, ohne dass es jemals in Symptomen sich äußert, dass es jemals platzt. Und unser Körper hat ganz viele Fehler irgendwie eingebaut.
Natürlich.
Und nicht alle zeigen sich. Und das ist ganz gut auch, glaube ich, dass wir das nicht alles wissen. Und ich finde es wichtig, dass es die Vorsorgeuntersuchung für bestimmte Erkrankungen gibt. Und die mache ich alle und die würde ich jedem empfehlen. Aber das hat dann natürlich auch seine Grenzen. Ich würde nie Leute empfehlen, einfach mal ein Ganzkörper-CT zu machen und gucken, ob irgendwo vielleicht ein Fehler da ist.
Dafür gibt's auch keine Kapazitäten. Und wir alle tragen, glaube ich, von Geburt an einen Heliobacter in unserem Körper. Und ab und zu meldet er sich vielleicht, dann hast du irgendwie Bauchschmerzen und dann ist er aktiv. Aber wir haben ihn alle drin.
Mhm. Ja.
Von daher. Das kann man vielleicht damit vergleichen. Man muss das nicht untersuchen. Vieles ist drin, aber es zeigt sich eben ein Leben lang.
Ist ja eine kleine Wundermaschine, der Körper.
Konntest du, also die rechte Seite war gelähmt, ne? Du bist Rechtshänderin.
Ja.
Das heißt, du konntest mit links schreiben. Ein bisschen konntest du dich ausdrücken, indem du mit links schreiben konntest.
Nee, also das lag jetzt nicht daran, dass ich so ungeschickt war. Ich hatte keine Beziehung mehr zu Buchstaben. Die waren auch komplett weg. Also ich konnte auch nicht mehr schreiben. Ich hatte am Anfang das Gefühl, also das war irgendwie, glaube ich, gleich am ersten Tag, dass eine Pflegerin mir einen Zettel und einen Stift gegeben hat, weil ich versucht habe, irgendwas zu sagen. Sie hat gemerkt, okay, ich kann nicht sprechen, okay, das ist eine Möglichkeit, in die Kommunikation zu gehen. Und ich dachte so, ja klar, das ist doch super, da hätte ich gar nicht, habe ich nicht dran gedacht. Und dann habe ich versucht, den Stift anzusetzen und war schon wieder einfach total sprachlos. Ja, ja. Aber ich hatte dieses Mittel nicht. Ich habe angesetzt und genau das, ich hatte in meinem Kopf ganz klar, ich möchte schreiben, ich habe Durst. Und es kam einfach nicht in meine Hand. Also wieder diese Abgetrenntheit zwischen dem, was ich gedacht habe, und der Realität, dass ich das nicht umsetzen konnte.
Ja.
Und das hat mich echt, da habe ich auch eine Scham empfunden. Das ist irgendwie auch, nein, interessant, dass es so schambelastet ist, dass diese Möglichkeit, seine Gedanken auszudrücken, das auslöst. Weil ich ganz am Anfang, und das wirklich, dass es stimmt, dass ich schon an dem ersten Tag gedacht habe, hoffentlich denken die Menschen nicht, dass ich dumm bin.
Ja.
Und da wurde mir die Bedeutung der Sprache einfach nochmal so bewusst, dass über die Sprache wir halt der Welt vermitteln, was wir denken und darüber dann auch zeigen können, dass wir mitdenken können und dass wir qualifizierte Fragen stellen können. Und das ist etwas, was durch die Sprachlosigkeit mich ganz schön getroffen hat.
Ja, wir präsentieren uns der Welt. Natürlich auch oft, wie wir gesehen werden möchten, ne, klar. Aber wir sind unsere Sprache erst einmal.
Ja, das ist ein ganz großes Stück unserer Identität.
Ja.
Und das ist natürlich so dramatisch für alle Menschen, die nicht so sprechen können, wie wir das so in unserer Gesellschaft gewohnt sind.
Ja.
Das betrifft ganz viele Sprachstörungen. Und ja, da habe ich eine ganz andere Aufmerksamkeit oder ein Verständnis für bekommen, dass es so wichtig ist, da keine vorschnellen Urteile zu fällen.
Du hattest glücklicherweise, glaube ich, den perfekten Begleiter mit deinem Partner, mit Arvid, der ja selber Arzt ist.
Ja.
Und Dinge natürlich ganz anders begleiten kann.
Ja.
Und für den war es auch erstmal ein Schock.
Natürlich.
Weil auch sein Leben war damit plötzlich so auf den Kopf gestellt. Er hat auch, glaube ich, du hast darüber geschrieben, einen frustrierten Moment, wo er plötzlich sein ganzes Leben den Bach runterfließen sah. Mhm. Aber er hat sich ja relativ schnell gefangen dann. Und er hat eine sehr, sehr gute Idee, wie du geschrieben hast. Er hat nämlich ein Gesangsbuch mitgebracht. Mhm. Wie kam er überhaupt auf diese Idee? Du konntest doch nicht sprechen.
Ja, also da kam auf jeden Fall auch neurologisches Wissen dazu.
Genau, der ist ja Neurologe, ne?
Genau.
Aber ich meine, klar, jetzt muss man sagen, wie viel Glück im Unglück kann man eigentlich haben?
Ja, also das muss man auch sagen, diese erste Situation. Ich habe ihn ja angerufen, als ich diesen Schlaganfall hatte, als ich zu Hause war und nicht wusste, was passiert mit mir. Und da habe ich ihn ja auch angerufen und konnte schon da nicht richtig sprechen. Und ich meine, ich war in dieser Zeit, ich war schwanger, ich war auch öfter mal emotional. Und erstmal hatte er auch gedacht, vielleicht weine ich gerade und kann deswegen nicht die Worte fassen. Aber das ging ganz schnell, dass er geschaltet hat, okay, da ist ein Schlaganfall, das ist eine Aphasie.
Mhm. Ja, der hat das schnell geschaltet.
Genau. Und genauso war das auch mit dem Liederbuch.
Richtig, Liederbuch.
Genau. Ich war erstmal auch ein bisschen verwirrt, ähnlich wie am Anfang. Was soll denn das jetzt hier? Und dann hat er mich aber wirklich ermutigt, halt diese Melodien erstmal zu summen und dann auch Worte in den Gesang einzubauen.
Melodien summen, das ging.
Das ging, wobei ich natürlich ich habe mich da nicht so sicher gefühlt wie normalerweise. Also ich konnte mich ja auch, das finde ich immer sehr schwierig, ist ja auch so jetzt, ich könnte mir jetzt zum Beispiel den Podcast nachher auch nicht gut anhören, weil dieses selber hören, diesen beim Singen muss man ja auch sehr darauf oder beim Summen sich auch selber zu hören und zu gucken, welche Stimmlage ist da. Und deswegen kann ich das gar nicht ganz genau sagen, ob das jetzt gut gesummt ist oder ob das jetzt...
Darum ging es aber auch, glaube ich, nicht.
Nee, darum ging es nicht. Aber es ging ja schon darum, eine Melodie, die ich kenne, zu reproduzieren, die halt abgespeichert ist in meinem Kopf.
Ja.
Und also deswegen so normal rumsummen, ohne jetzt eine Melodie zu haben, darum ging es nicht. Sondern es ging darum, ein Lied wirklich zu singen.
Zu singen. Und es hat aber auch geklappt?
Das hat geklappt.
Erstaunlicherweise.
Ja,
also
genau.
Du warst wahrscheinlich selber total platt, oder?
Ja, ich war total gerührt fast. Also dieses...
Welches Lied war es denn? Das erste, weißt du es noch?
Das erste, jetzt muss ich kurz mal überlegen...
Das Witzige ist, wenn ich an Liederbuch denke, das Erste, was mir sofort einfällt, ist Hoch auf dem gelben Wagen.
Nein, natürlich.
Warum?
Ich habe eben gerade einen Hänger gehabt.
Ja.
Natürlich weiß ich das. Die Gedanken sind frei.
Die Gedanken sind frei, war das?
Genau. Mhm. Ich habe eben gerade an Bruder Jakob gedacht, aber das war das, was dann mit dem Neurologen, also mit dem Logopäden dann ich gesungen habe.
Ah.
Was das nochmal, es war nämlich sehr viel einfacher, etwas Langsames mit vielen Wiederholungen zu singen. Aber diese Gedanken sind frei, war natürlich total emotional.
Ja. Ja,
weil dieses Lied ganz viel ausgedrückt hat, was ich innerlich gespürt habe.
Warum funktioniert Singen von Worten und nicht Sprechen von Worten? Warum?
Das liegt an der Lokalisation der Funktion im Gehirn.
Ich singe es woanders.
Ja, genau.
Okay, lass mich sehen. Singen ist auf der linken Seite.
Ja, also...
Das ist ja die kreative Seite.
Ja, man ist so ein bisschen davon weg, das so stark zu trennen. Es gibt ja, ich habe selber noch im Studium gelernt, das ist ganz, hier ist ein Sprachzentrum und so weiter. Jetzt ist es so, dass man da das eher so... nicht in Zentren oder ganz geballt in Zentren sieht, sondern vielmehr in Netzwerken. Zum Beispiel, ich bin ja dann jetzt im Nachhinein auch nochmal zur Uni gegangen und habe manche Vorlesungen oder Seminare über zum Beispiel auch Sprachfunktionen mir angehört, weil ich das nochmal verstehen wollte, was eigentlich in meinem Kopf passiert ist.
Ja.
Und das fand ich super spannend. Zum Beispiel, wenn man ein Wort nimmt, zum Beispiel Axt.
Ja.
Das ist nicht an einer Stelle im Gehirn lokalisiert. Da ist nicht das Wort Axt an dieser kleinen Stelle, sondern das Wort Axt ist komplett vernetzt. Also man hat einerseits den Klang des Wortes, man hat ein Bild im Kopf, wie sieht eine Axt aus.
Mhm.
Ich habe eine Assoziation, vielleicht ein Gefühl dazu, hat das mal Schmerz ausgelöst oder was Positives. Ich denke an meinen Urlaub, wo ich Holz gehackt habe. Also das ist mehrere Stellen im Gehirn werden da vernetzt. Deswegen war das ja auch so, dass ich noch wusste, was ein Wort bedeutet, aber es nicht sprechen konnte. Also diese Exekutive sozusagen hat mir einfach gefehlt.
Ja.
Und es ist schon so, dass man den Gesang tatsächlich eher in die rechte Gehirnhälfte lokalisiert, aber das ist einfach... An einer Stelle ist, davon ist man so ein bisschen weg.
Ja, total interessant. Ja. Mhm. Also dein Partner, ich weiß gar nicht, ich sag mal dein Partner, du hast ihn, glaube ich, irgendwo dein Freund genannt. Ihr seid
ganz,
nicht verheiratet.
Doch,
mittlerweile
am Anfang, genau.
Denn irgendwann wollte er es dir leicht machen im Krankenhaus und zwar schon relativ früh. Und er hat dir eine Frage gestellt, auf die man eigentlich nur mit Ja oder Nein antworten muss.
Ja, genau.
Er hat wirklich die Nerven, dir einen Heiratsantrag zu machen.
Ja.
Hat er genau erklärt, warum er den jetzt in dieser Situation macht?
Also erstmal...
Warst du skeptisch?
Nee, eigentlich nicht. Das ist ja im Nachhinein nur, dass ich da mir Gedanken gemacht habe, was das eigentlich bedeutet.
Ja.
Erstmal so hört sich das ja total kitschig an, aber das war es überhaupt nicht. Das war auch ein bisschen Pragmatismus und vor allem ein Zeichen, ein Symbol eigentlich, das er dann benutzt hat, um zu zeigen, ich bin da.
Ja.
Ich verlasse
gehen diesen
dich hier
Weg
nicht.
Ganz
genau.
Zu Ende.
Ja, genau.
Ja. Denn hast du wirklich Angst gehabt? Ich meine, ihr habt eine 3-jährige Tochter zusammen gehabt. Ihr habt wahrscheinlich eine glückliche Partnerschaft gehabt.
Hm.
Hast du wirklich kurz daran gezweifelt, dass er bei dir bleiben würde oder dass er dich verlassen könnte oder sowas? Waren diese Gedanken reell?
Nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ich habe mich da sozial sehr gut aufgehoben gefühlt, auch ohne diesen Heiratsantrag.
Ja.
Aber ich glaube auch, dass es für ihn etwas war, weil er natürlich eine andere Reflexion in dieser Zeit auch machen konnte und sich überlegt hat, wie sieht eigentlich unsere Zukunft aus? Und ich war viel mehr im Jetzt. Und im Jetzt war er da und da war meine Mutter da und da war meine 3-jährige Tochter da. Und das habe ich wahrgenommen und deswegen habe ich mich da auch gut aufgehoben gefühlt. Und ich glaube, ja, mein Partner hat dann halt auch viel mehr in die Zukunft auch denken müssen. Diese ganzen Anträge und so weiter, die dann da gestellt werden müssen. Ich meine, ich war schwanger. Wenn ich das Kind bekommen hätte, ohne dass wir verheiratet gewesen wären. Wir haben das letztendlich, haben wir nachher geheiratet. Mhm. Aber man muss ja diese Vaterschaftsanerkennung vorher machen, damit, wenn ich bei dieser OP, wenn meine Symptome noch schlechter geworden wären und das Kind dann gekommen wäre, dann hätte er sozusagen nicht das Kind einfach zu sich nehmen können.
Ja, das stimmt.
Und das ist natürlich
total.
Diese Vorstellung war natürlich total nicht tragbar, sag ich jetzt mal so.
Und trotzdem, in dieser Sekunde, als er dich gefragt hat, was hast du genau in diesen 10 Sekunden gedacht?
Ja, das waren weniger als 10 Sekunden. Das waren vielleicht 2 Sekunden.
Oder dann habe ich ja gesagt. Ach so, wirklich, so schnell.
Ja, ich habe so schnell nachgedacht. In meinem Buch ist es ein bisschen weiter ausgebreitet, weil ich mir im Nachhinein Fragen gestellt habe, was das eigentlich bedeutet, wenn ein Mensch einem anderen Mensch eine Frage stellt, wo eigentlich, also das ist, das. Eigentlich, ich meine, hätte ich wirklich die Wahl gehabt, Nein zu sagen?
Nein, das war gar nicht, war total unfair von ihm. Eigentlich konntest du nichts anderes antworten.
Nein, aber natürlich hätte sie auch mit Reflexion, hätte sie natürlich auch Ja gesagt. Aber darüber habe ich einfach reflektiert, was überhaupt das nicht in Scherben stellen soll, dass es wunderbar war, dass sie das gefragt hat.
Ja.
Und dass ich nicht Ja oder Nein, also Nein gesagt. Ich hätte nicht Nein gesagt. Ja,
natürlich
Punkt.
Nicht. Zu diesen ganz schwarzen Wochen gehört ein Gefühl der Machtlosigkeit, über das du auch geschrieben hast. Auch Situationen, die demütigend waren. Mhm. Welches Beispiel fällt dir als erstes dazu ein?
Sind gleich direkt 2 eingefallen, weil das auch sich auf 2 unterschiedliche Ebenen bezieht. Einmal das Körperliche, da fällt mir auf jeden Fall ein, dieses Gewaschenwerden, diese Hilflosigkeit, dass ich meine Privatsphäre aufgeben musste.
Ja.
Und dann auf der anderen Seite, und es war ja mir auch total wichtig, diese Schamhaftigkeit, was meinen Ausdruck anbelangt. Also zum Beispiel, was ich ganz schlimm empfunden habe, dass ich bei der Visite nicht selber nachfragen konnte, was ist eigentlich gerade los? Und das war auch total.
Für dich als Ärztin natürlich dann nochmal doppelt so schlimm.
Mhm.
Nun warst du Patientin. Und hast leider auf die andere Seite wechseln müssen.
Mhm.
Welche Erkenntnisse hast du gewonnen? Was hat sich verändert in deinem Blick auf deinen Beruf?
Mhm.
Jetzt hast du es von der anderen Seite gesehen.
Ja.
Jetzt warst du nicht mehr die Göttin in Weiß.
Ja.
Also ja,
glaub
ist
nicht,
ein böser Begriff.
War.
So hast du auch nie gedacht. Natürlich nicht. Ja. Also im extremsten Fall, aber du warst die, die alles gemanagt hat, die analysiert hat, die souverän natürlich sein musste, das vermitteln musste. Auf einmal warst du aber Patientin und hast gesehen, wie ÄrztInnen mit dir umgehen.
Ja, genau.
Was hat es bei dir verändert? Was hast du erkannt?
Also erstmal habe ich erkannt, dass einfach diese Interessen dieser beiden Gruppen, PatientInnen und ÄrztInnen, einfach total unterschiedlich sind.
Ja, das
und dass es schon manchmal auch an den Ärztinnen liegt, vielleicht diese Brücke manchmal ein bisschen besser zu machen.
Ja.
Sei es nochmal in die Augen zu gucken und zu fragen, gibt es noch irgendeine wichtige Frage, eine Sorge? Und dieses persönliche, gefühlvolle, das ist natürlich bei den Patientinnen viel, viel wichtiger, als wenn man auch von der medizinischen Sicht auf eine Krankheit schaut. Aber das hat ja auch seine Berechtigung. Also ich will da keine generelle Kritik irgendwie äußern, weil ich beide Seiten einfach verstehe, wie
also
sie funktionieren.
Also die Distanz ist auch für den Arzt wichtig? Oder kann man zu wenig Distanz aufbauen zu einem Patienten?
Ja, das ist natürlich klar, also man darf nicht von der ärztlichen Seite einfach in diesem Gefühl komplett aufgehen. Es ist ja wichtig, dass auch diese medizinischen Fakten und Vorgänge und so, dass da ein Augenmerk drauf gelegt wird.
Weil das sind Fakten.
Genau, es sind Fakten, das ist eine Forschung, die dahinter steckt. Es sind bestimmte Vorgänge, die auch in Leitlinien festgelegt werden und die haben ja ihre Berechtigung. Das ist ja wichtig, dass eine Krankheit auch behoben werden kann, also therapiert werden kann.
Na klar.
Und dass die Menschen danach, dass es besser geht. Das ist halt immer, also bei uns in der westlichen Medizin halt oft sehr auf den Körper ausgelegt, dass der Körper wieder funktioniert. Und manchmal, und das habe ich ja als Patientin gemerkt, fehlt da etwas. Das ist halt die Frage, ob das jetzt von der Ärztinnenseite dann mit beachtet werden muss oder ob dann auch andere Systeme einfach einspringen können und müssen. Gerade das soziale Umfeld, ne? Also das hat mir ja dann total geholfen. Ja, ich meine, das große Wort ist ja auch Resilienz. Wie gehe ich mit Krankheit um? Wie gehe ich mit Verlusten um? Und da kommt, also da ist sozusagen ein Mitfühlen einer Arzt oder Ärztin nicht dann super entscheidend, sondern es ist ja ein viel, viel größeres Feld.
Okay, aber darf man als Arzt Mitgefühl zeigen?
Natürlich.
Darf man schon, okay.
Auf jeden Fall. Ja, also ich finde es wichtig, dass ja auch, dass eine Ärztin auch authentisch auch sein kann und auch Gefühle äußern darf. Also das finde ich schon total legitim, aber ich finde es auch nachvollziehbbar, ja, wenn auch in diesem Alltagsstress, in der Fülle der Aufgaben, die von der ärztlichen Seite erledigt werden müssen, ich sage nicht, dass es gut ist, aber ich sage es sehr nachvollziehbar.
Wie leicht war es für dich, wie für alle von uns wahrscheinlich, dass auch eine Versuchung ist, in Mitleid zu verfallen? Ja. Denn du warst ja wirklich ganz unten, alle deine Träume waren zerstört, du hast einen Traumberuf gehabt, den du auf absehbare Zeit erstmal nicht mehr ausüben können würdest. Es ist ja alles plötzlich schwarz. Ja?
Ja.
Alles ist weg, was dich ausmacht. Wie groß war die Versuchung, in Selbstmitleid zu verfallen?
Ich glaube, das ist sehr, also jeder ist da, glaube ich, anders.
Ja. Wobei die Versuchung ist, glaube ich, bei allen erstmal groß.
Ja, aber ich habe wirklich so ein schwieriges Verhältnis zu Mitleid, weil ich das, wie soll ich sagen, das ist, das bringt mich ja nicht voran. Also ich finde es schon wichtig, einen Schmerz auch zu fühlen und nicht da einfach drüber hinwegzugehen. Aber Mitleid auch von anderen, also da konnte ich auch nicht gut umgehen, weil das mich immer so ein bisschen wieder nach unten oder
noch kleiner gemacht dann.
Genau, immer kleiner gemacht.
Man hört das mal so oft, man will keinen Mitleid von anderen Menschen.
Aber Mitgefühl ist was anderes wiederum.
Mitgefühl ist wiederum was anderes.
Und das ist, ich finde, das ist viel konstruktiver, weil dann das eine Verbindung aufgebaut wird und in dieser Verbindung auch wieder Aufbau möglich ist. Mhm. Aber Mitleid ist so, das zieht so nach unten irgendwie so. Das ist so, fast so ein bisschen vernichtend. Also was ich total schwierig fand, wenn ich dann auch später, als ich dann wieder in Kontakt mit anderen Leuten gekommen bin, dieses Entgleiten des Gesichtsausdrückes bei dem Gegenüber und dieses, oh, das ist aber bestimmt schwer jetzt für dich.
Okay, das ist Mitleid.
Ja, das ist, also ich finde an sich, diese Aussage ist ja nachvollziehbar und auch schön, aber oft hat es ist ja auch manchmal so eine Nuance, ob das jetzt eigentlich Mitgefühl oder Mitleid ist.
Ja, sie entspringt halt einer Hilflosigkeit und da hat man vielleicht auch den falschen Tonfall.
Ich glaube, genau, es hat auch viel mit dem Tonfall zu tun. An sich sind diese Worte nicht schlimm oder nicht falsch, aber oft dieser Tonfall, dieser Gesichtsausdruck und dann diese Leere danach vor allem. Ne? Dieses.
Ja, wann ist es denn Mitgefühl? Was unterscheidet Mitgefühl von Mitleid? Hat es was mit Handeln zu tun, dass man sofort etwas Konstruktives, nicht nur eine Feststellung, wie schlimm es dir geht, sondern dass da auch eine Handlung, eine Aktivität mit dabei ist? Pass mal auf, vielleicht könntest du ja, dass man gleich versucht, etwas zu entwickeln. Was ist der Unterschied?
Ja, wobei dieses, was zu entwickeln, sowas vorzuschlagen, ist ja auch
wieder schwierig. Ja, ist auch schon wieder viel zu weit.
Das ist so, weil das...
Mitgefühl.
Ja, gute Frage.
Ja, ne?
Weil, wie gesagt, nur so Nuancen, die da vielleicht einen Unterschied machen. Aber ich finde es schon wichtig, einmal festzustellen, dass es dem Menschen gegenüber nicht gut geht. Aber letztendlich ist es ja fast eine Wertung, wenn ich dem gegenüber sage, jetzt geht's dir ja anscheinend schlecht. Also ich finde, was vielleicht Mitgefühl mitbringt, ist auch so eine Ergebnisoffenheit, das nicht direkt so festzusetzen, so ist das und das ist ja schlimm, sondern eher dieses, ja, dieses wirklich offene Mitfühlen des anderen, dieses, ich meine, wie geht's dir, war ja auch eine Anfangsfrage. Eigentlich ist es aber gar nicht so schlecht, weil letztendlich hat man als Gegenüber dann die Möglichkeit, wirklich zu sagen, also wenn diese Frage wirklich so ernst gemeint und offen ist und nicht nur eine Floskel ist, ist diese Frage vielleicht wirklich ganz gut und könnte dann wirklich ein Mitgefühl hervorrufen.
Ja, ein Psychologe hat mir mal gesagt, er sagt nie, wie geht's? Ich finde die Frage total blöd eigentlich. Der fragt stattdessen immer, was ist dein Gefühl heute? Was total anstrengend ist, weil man echt da erstmal kramen muss.
Ja, ja.
Was ist überhaupt mein Gefühl?
Ja.
Aber er bevorzugt, was ist dein Gefühl heute? Aber da guckt dich jeder komisch an.
Nein, ich finde, ich habe da auch meine Probleme mit diesem, wie geht's dir? Weil es einfach als Floskel benutzt wird. Und das finde ich dann auch schwierig. Ich habe wirklich davon gesprochen, wenn es wirklich eine vertraute Situation ist, man sich wirklich trifft und diese Frage dann stellt und nicht mal so im Vorbeigehen, na, wie geht's dir? Ja. Ich glaube, da ist einfach ein ganz großer Unterschied, in welchem Kontext diese Frage gestellt wird.
Was das Ganze ja noch mal viel dramatischer gemacht hat, ist ja, dass du im 7. Monat schwanger warst, als du diesen Schlaganfall hattest. Das heißt, die Geburt war 2-3 Monate später. Sie stand bevor. Und sie fand dann auch statt per Kaiserschnitt zum geplanten Zeitpunkt, oder?
Ja, genau.
Sie wurde nicht früher geholt.
Nein.
Oder das Kind wurde nicht früher geholt. Und du bekamst, das hast du geschrieben in dem Buch, du bekamst während des Kaiserschnitts, bekamst du die Frage, wollen Sie die Geburt sehen?
Ja, genau.
Da habe ich schon beim Lesen habe ich gedacht, Moment mal, wie jetzt? Und du hast deinen aufgeschnittenen Bauch gesehen? Und du hast gesehen, wie das Kind rausgeholt wurde?
Ja, tatsächlich.
Wusstest du, auf was du dich da einlässt?
Nee, überhaupt nicht. Diese Frage kam auch so für mich so ein bisschen unvorbereitet. Ich glaube, das ist dann auch mal so die Frage, wie tief das Tuch, also dieser Sichtschutz dann abgesenkt wird. Vielleicht war es auch bei mir ein bisschen zu viel.
Okay.
Weil ich auch das einfach, also letztendlich ist diese Geburt ja wirklich beim Lösen des Kindes aus dem Mutterleib, sag ich jetzt mal so.
Ja.
Und ja, und das ist natürlich auch ein besonderer Moment. Und wenn ich nur das Kind in dem Fokus habe, dann ist es wahrscheinlich auch gar nicht so dramatisch.
Aber du bist Ärztin und du siehst auch noch andere Dinge.
Ich glaube auch, es kann gut sein, dass es aufgrund dessen auch mir so viele andere Sachen aufgefallen sind und nicht nur diese Aufmerksamkeit beim Kind lag.
Okay, wie zum Beispiel, was ist dir aufgefallen in der Situation?
Ja, also ich habe einfach ganz viel Blut auch gesehen und das ist auch normal bei einer Geburt. Auch bei einer spontanen Geburt ist ganz viel Blut dabei. Aber das war halt, ich glaube, warum ich das auch so als traumatisch erlebt habe, ist, dass ich ja gar keine Möglichkeit hatte, irgendwie aktiv was da beizusteuern. Also ich habe meine erste Geburt positiv in Erinnerung. Mhm. Es ist natürlich sehr viel Schmerz, das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber im Endeffekt hatte ich ein Gefühl der Ermächtigung. Also ich hatte das Gefühl, ich kann meinen Körper einfach machen lassen. Und es wird gut. Also ich hatte ganz viele positive Gedanken einfach. Das war auch so mein Mantra. Und bei diesem Kaiserschnitt hatte ich auch so ein Gefühl wieder mal der Machtlosigkeit. Etwas passiert mit meinem Körper und ich kann keinen Einfluss drauf nehmen.
Hast du ihn als deinen Körper überhaupt empfunden? Also du hattest eine PDA.
Ja. Ne?
Also du hast ja nichts gespürt unten drunter. Du hast keine Narkose bekommen, sondern eine PDA wurde gelegt. Aber hattest du das Gefühl, das ist mein Körper?
Ja, das schon.
Das schon, okay.
Also ich habe schon an mir runtergeschaut und habe gewusst. Und
okay,
das war jetzt nicht, dass es mir so losgelöst von mir.
Ja. Aber gut, ich wusste jetzt nicht, ehrlich gesagt, es hat aber auch wirklich dich leicht traumatisiert, dieses Bild. Denn es klingt, ich meine, das sieht ja aus wie ein Gemetzel letztendlich, diese aufgeschnittene Haut, das viele Blut, oder?
Ja, es ist...
Oder übertreibe ich nicht, jetzt gerade?
Ja, es ist nicht schön. Aber ich glaube, warum das auch so ein bisschen, also auch jetzt von mir traumatisch beschrieben wird, ist ja auch die Minuten danach, diese Hilflosigkeit nicht direkt zum Kind zu können. Weil dem Kind ging es nicht gut. Also das war ja auch, dass das Kind so blau und grau fast war und das so ein Kontrast zu meinem roten Blut. Also das war kein schöner Anblick.
Ja.
Und deswegen wurde das Kind ja auch direkt beatmet danach, weil sie nicht guten Luft bekommen hat. Ja. Und diese Zeit ist ja auch ganz, ganz viel Hilflosigkeit und Warten auf etwas, was ich nicht unter Kontrolle habe.
Es ist eine so krasse Situation. Du hast einen Schlaganfall gehabt. Du kannst nicht sprechen, du kannst dich teilweise nicht bewegen und du kriegst eine Geburt. Das ist eigentlich ja mehr, als man ertragen kann.
Hm.
Eigentlich. Aber du hast es geschafft.
Bevor wir jetzt auch noch, ist gesund für alle.
Ja, bevor wir jetzt dann auch noch wirklich hören wollen, wie das war, sich zurückzuarbeiten ins Leben, Sprache wieder zurückzubekommen, noch ganz kurz die Frage, du hast dein Kind dann gehabt und es durfte ja auch dann bei dir liegen und die nächsten Wochen und Monate, man will ja mit dem Kind auch sprechen, ihm gut zureden. Mhm. Du konntest es nicht, also du konntest nicht sprechen. Aber singen hat funktioniert.
Ja, das
hast du gesungen?
Ja, natürlich.
Ganz viel.
Aber zu dem Zeitpunkt konnte ich schon ein bisschen sprechen.
Ah, okay.
Genau.
Wie lange hat es gedauert, bis du erste Worte äußern konntest? Also ich habe Durst zum Beispiel. Wie lange hat es gedauert?
Also es war so, ich wurde ja operiert. Also diese Blutung, dieses Hämatom wurde ja ausgeräumt.
Ja.
Und danach, also es war ungefähr 2 Wochen nach dem Schlaganfall.
Mhm.
Und danach wurde es ganz, also relativ schnell hatte ich eine Veränderung gemerkt. Davor war es wirklich komplett gleichbleibend.
Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man keine Worte formulieren kann.
Ja.
Also nicht zu sagen, ich glaube, ein Wort war Maus. Das musstest du.
Ja.
Irgendwann solltest du Maus sagen. Das war eines der ersten Wörter, oder?
Naja,
die du
das
als
ging
Aufgabe
dann um,
bekamst.
Ja.
Oder wo, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging.
Ja, es ging darum, einfach auch kurze, leichte Worte. Auch genau, was ich meinte am Anfang, Worte, die relativ schnell einen Zugriff im Gehirn haben, die nicht kompliziert sind.
Okay.
Ein Wort wie Maus oder Haus, das sind Worte, die wir relativ schnell über die Lippen bekommen.
Genau. Okay, good. Ja.
Dann kamen halt erste Worte noch im Krankenhaus sogar. Ich war ungefähr einen Monat im Krankenhaus.
Okay.
Und dann in der Reha kamen dann auch wirklich Sätze dazu. Und als das Kind geboren wurde, konnte ich schon sehr abgehackt, langsam.
Okay,
so konnte ich schon Dinge auch fragen.
Okay,
ja.
Das ist gut. Wie schnell kam der Zeitpunkt, an dem du hoffnungsvoll warst, dass du wieder vollständig komplett sprechen könntest wie früher? Wie schnell kam dieser Moment?
Ich habe ja immer noch das Gefühl, dass ich nicht so sprechen kann wie früher.
Ja gut, aber gut, weil du ein Vorher, ein Nachher kennst.
Genau.
Aber für jemanden, der dich jetzt erst kennenlernt, sprichst du einfach, wie man halt spricht. Punkt.
Ja.
Ja, also
ja.
Die Feinheiten und die kleinen Zweifel und was du vorher äußern konntest oder wie du dich ausgedrückt hättest, kennen wir natürlich nicht. Also für mich ist das so 100% wieder zurück.
Ja, genau. Aber das ist halt natürlich eine Außenwahrnehmung und eine Innenwahrnehmung und auch dieses Suchen und diese Anstrengung beim Sprechen. So ein Moment, dass ich gedacht habe, oh, jetzt wird's gut, hatte ich auch nicht. Das ging so graduell, dass ich, also ist ja auch immer noch so. Ich sag mal, vor 2, 3 Jahren hätte ich nicht hier so sitzen können und so sprechen können. Also es entwickelt sich tatsächlich auch weiter. Vielleicht auch durch das Schreiben, das ist ja irgendwie auch eine Art Therapie gewesen, dass ich durch diese Suche nach Worten in schriftlicher Form...
Geht's ja in den Kopf wieder.
Genau.
Deswegen sollen Kinder ja auch Schreibschrift weiter noch lernen, weil es ist ja erwiesen, die physische Handlung wirkt sich aufs Gehirn aus und auch auf das Lernen.
Das habe ich total gemerkt. Also wie da wirklich der Körper und Sprache zusammenwirken. Das, also ist immer noch so, erstaunt mich immer noch auch... Wie ich zum Beispiel jetzt, ich jogge sehr gerne, dass ich durch das Joggen auch meine Gedanken besser formen kann oder denen vielleicht mehr Freiraum gebe und deswegen neue Gedanken kommen. Also da ist eine echt, das ist eine große Erkenntnis nochmal, dass da einfach eine ganz große Verbindung ist.
Ja, deswegen sollen auch Schauspieler gehen ja auch gerne, wenn sie Texte auswendig lernen. Entweder geht man dabei oder es reicht manchmal auch nur die Hand zu bewegen.
Mhm.
Alleine das würde es wohl heißt, es leichter machen, sich Dinge zu merken.
Ja.
Und du warst neugierig natürlich plötzlich, weil du sensibilisiert wurdest für dieses Thema. Wie funktioniert Sprache? Du bist dann nochmal sogar zur Uni gegangen.
Mhm.
Und du bist aber auch nochmal, weil du natürlich immer noch gehofft hast, dass du den Beruf irgendwann wieder würdest ausüben können.
Mhm.
Du hast nochmal hospitiert.
Mhm.
Ja. Auf deiner eigenen Station.
Ja,
warst
genau.
du plötzlich Hospital. Wie war dieser Tag für dich?
Also ich war natürlich erstmal aufgeregt und dann im Kopf aber dachte ich so, ja, das funktioniert doch alles. Ich weiß ja genau, wie diese Abläufe sind und so von meinem Kopf war es sehr klar, wie es...
Du konntest noch nicht so gut sprechen wie jetzt aber zu dem Zeitpunkt, als du hospitiert hast, oder doch?
Also ich konnte schon gut sprechen,
okay.
aber vielleicht noch ein bisschen unsicherer, als ich jetzt bin. Und das war halt so eine Diskrepanz, also meine Gedanken darüber, was ich eigentlich kann und das, was dann tatsächlich möglich war. Also ich glaube, dass da einfach eine große Überforderung in diesem Moment stattgefunden hat und mir nochmal klar wurde, wie stressig eigentlich dieser Beruf ist. Also wie viele Fähigkeiten von den Ärztinnen auch verlangt werden. Und das ist nicht anders wie wenn man in der Praxis arbeitet, weil das kommt dann auch manchmal so, ja, mach doch dann jetzt nicht im Krankenhaus, sondern in der Praxis. Es ist einfach eine ganz, ganz, also es eine Schnelligkeit wird da verlangt im Denken, in der Handlung, ganz viele Dinge auf einmal im Kopf haben, dann ist doch nochmal, was sich verändert, also diese Flexibilität wird... Ja. Dann das schnelle Mitschreiben, das könnte ich zum Beispiel auch überhaupt nicht mehr. Also so Notizen machen oder...
Multitasking auch noch, zuhören, gleichzeitig schreiben.
Genau.
Große Herausforderung ans Gehirn.
Das ist etwas, wo ich dachte, ich kann das ja wieder. Ich kann mir das vorstellen, wie es auch früher mal war.
Ja.
Und das war so ein Realitätsabgleich einfach. Und das war danach erstmal total schmerzvoll, weil ich dachte, also da was auch wirklich dann weggebrochen ist.
Ja.
Im Nachhinein aber vielleicht ganz gut.
Wann war der Punkt, wann war dir klar, dass du den Beruf so nicht wieder ausüben kannst, woran du ja lange festgehalten hast? Wann kam dieser Moment?
Also das kam so in den Wochen danach. Also ich würde auch sagen, das ist nicht ein einzelner Moment gewesen. Ich hatte aber dann einen Schlüsselmoment, lustigerweise, doppeldeutigerweise, weil ich den Krankenhausschlüssel zurückgegeben habe. Und da durch das Abgeben habe ich den Schlüssel abgegeben und dadurch eine Tür geschlossen.
Ja.
Schön, jetzt sind wir wieder in den Metaphern.
Ja klar, aber auch das wieder so eine Handlung, die einfach dem Kopf auch wieder hilft.
Ja,
es ist ähnlich wie, wenn ein Kind vom Schnuller wegkommen soll, mit 4, 5, 6 manchmal.
Das wird.
Wirf es in den Fluss.
Ja.
Das ist ja nicht gut, weil oder Plastik
die
Zahn, ist.
Oder die Schnullerfee kommt, das haben wir, glaube ich, so
oder
gemacht.
Oder die Schnullerfee, ja. Es ist so ein Akt. Ich sag mal so, wie viele Schlaganfallpatienten im Durchschnitt wären nach 6 Jahren so weit, wie du jetzt bist?
Wahrscheinlich sehr wenig.
Sehr wenig,
ich habe keine Statistiken oder Zahlen. Nee. Aber deswegen kommt ja auch diese Aussage von der Arztseite, dass nach 2 Jahren so, also ich sag mal 90% oder 95% erreicht werden kann. Das ist natürlich auch, ich bin ja relativ jung einfach beim Schlaganfall gewesen und das Gehirn ist dann auch jünger und hat noch mehr Möglichkeiten, wieder Dinge zurückzuholen und dann neu zu lernen. Aber ich muss auch sagen, ich habe total Glück gehabt. Also ich...
Aber du bist auch eine Kämpferin. Du bist auch bist du ehrgeizig?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich will, also es ist ganz wichtig für mich zu sagen, dass es nicht alles ist. Also dieses, ja, der Ehrgeiz hat mir vielleicht geholfen, aber ich bin in einer Selbsthilfegruppe aktiv und da sind auch sehr junge Patienten, die noch schwerer, auch länger betroffen sind. Und denen mangelt es nicht an Motivation oder Ehrgeiz, sondern es sind einfach unterschiedliche Voraussetzungen. Und das ist ganz wichtig. Und das ist auch ein Satz. Bin ja da so aufgewachsen, wenn du dir Mühe gibst, dann kannst du alles schaffen. So. Also ein bisschen dieser amerikanische Traum, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Und das ist ja auch so, in unserer Gesellschaft auch gut angesehen, wenn Erfolge nachweisbar sind.
Stimmt.
Und das nicht immer funktioniert.
War ein Mantra von dir mal? Ist es jetzt nicht mehr?
Nein, genau.
Aber man merkt, also ich habe es auch gelesen, du wolltest. Also und du hast dir dann bei deinen KollegInnen, hast du dir in der Zeit, auch als es dir noch nicht so gut ging, ein chirurgisches Nahtset bestellt.
Ja.
Und hast auf eigene Faust versucht, wie deine, einfach mal auszuloten, wie es um deine Fähigkeiten,
genau,
ja, auch ganz feine Arbeit, feinmotorische Arbeiten, ja, zu verrichten. Mhm. Einfach wie es darum steht.
Ja, also, genau.
Wie war das für dich? Was hast du gemacht?
Also erstmal.
An wem hast du geübt?
An einer Banane.
Ach, lustig.
Ja, genau. Nee, aber es gibt natürlich auch im Studium Möglichkeiten. Manchmal nimmt man auch einen Hähnchenschenkel oder irgendwie so, genau, um so ein bisschen das so ins Gefühl zu bekommen. Aber es war halt einfach so, in der normalen Ergotherapie sind ganz andere Therapiemöglichkeiten. Und ich aber hatte ja ein ganz genaues Ziel, was ich wieder machen wollen möchte. Und deswegen habe ich mir genau diese speziellen Aufgaben selber gestellt. Also.
Und wie war die Naht? War sie sauber?
Also ich musste mehrere Versuche machen, aber dann das letztendliche Ergebnis hat sich sehen lassen und mein Chef, mein damaliger Chef, hat es sehr gelobt. Ja. Aber das steht natürlich. Naja, ich habe natürlich nur das gezeigt, was gut geworden ist. Und ich sag mal so, an PatientInnen dann zu üben, ist dann auch nicht eine gute Idee.
Wann hast du es geschafft, wenn überhaupt, dieses Thema Leistungsfähigkeit, was schaffe ich, was ist auch sichtbar für andere, was ich dort leiste, nicht zu verknüpfen mit dem Selbstwert? Mhm. Das war ja ganz am Anfang natürlich das ganz große Problem. Mhm. Hast du es inzwischen zu 100% geschafft?
Den Selbstwert davon zu lösen?
Ja, schon, ne?
Nee,
nein.
Nein,
noch nicht.
Nein, das tut mir leid. Also ich arbeite ja weiterhin dran, aber das ist super, super schwer. Und das ist wirklich ein Prozess, der eigentlich jeden Tag wieder neu, ja, gekämpft werden muss. Und ich bin schon, ich denke mal, einen großen Schritt weitergegangen, aber allein dieses Buch geht ja auch wieder in die Kerbe. Ich habe etwas geschafft und darüber ziehe ich jetzt auch Selbstwert. Ne? Ja. Also ich möchte gerne noch weiter davon weg sein. Und ich habe vielleicht, was sich wirklich verändert hat, ist dann ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ich das nicht so automatisch verknüpfen möchte und dadurch vielleicht einen Abstand da kreieren kann.
Ja.
Ja. Aber das ist, glaube ich, es ist super schwer, das komplett zu lösen.
Und auch die Sprache überhaupt wieder zu erlangen, also wieder zu lernen. Also ich meine, wir reden ja nicht von Anfang an, Neuland. Das heißt immer so, du musst alles wieder von Anfang an lernen. Hast du es so empfunden?
Ja,
schon. Sprechen schon.
Ja, ja.
Was sind das für Übungen? Also und wie mühsam ist das? Also es sind einfach nur Bewegungen mit dem Mund, Laute oder wie sieht so eine Session aus, also beim Logopäden?
Ja.
Wie arbeitet man mit so jemandem?
Also ich kam mir nochmal gerade, vielleicht muss ich das nochmal ein bisschen anders formulieren. Es ist vielleicht nicht ganz komplett ein Neulernen, sondern auch sowas wieder neu aufdecken. Okay. Also das, was ich ja auch beschrieben habe, mit da ist eine Tür zugefallen, irgendwo sind sie ja doch im Kopf, aber ich muss wieder eine neue Beziehung dazu aufbauen.
Ja.
Und so ist auch diese Therapie. Es ist viel auch nochmal erstmal nachsprechen, Laute kopieren aus dem Mund des anderen, also ja, wirklich die Lippen und die Zunge nachzuempfinden. Wo bin ich da eigentlich in meinem Mund? Das hat mir auch total geholfen, um so Laute, die relativ ähnlich sind, wieder auseinanderhalten zu können.
Mhm.
Also wo die Zunge beim L oder N und L. M und so. Das, da habe ich immer noch Schwierigkeiten und manchmal hilft es mir dann wirklich, meine Hand an meinem Mund zu setzen, um zu fühlen, was mache ich eigentlich gerade mit meiner Motorik. Also in dann viel so Sprachübungen, ja, solche na, wie heißen die nochmal? So, was wir als Zungenbrecher sozusagen kennen.
Oh, Zungenbrecher.
Nein, aber genau, also diese Laute nachsprechen in einer bestimmten Rhythmik.
Rhythmus hilft dann dabei.
Ja, total. Ja.
20 Zwerge machen Handstand.
Ja, so ungefähr so.
10 im Wandschrank, 10 am Sandstrang.
Ich mach das jetzt nicht mehr.
Nein, das wirst du nicht machen. Das muss ich machen. Ja, also du hast ein wahnsinnig einen tollen Weg, der auch anderen sicherlich Mut macht. Du hast darüber geschrieben in wieder werden. Mhm. Dann ganz, ganz herzlichen Dank. Und dir geht es heute gut. Also man merkt man ja, also ist ja wirklich toll. Was ist noch also geblieben jetzt an Folgen? Mhm. Auf was musst du verzichten? Worauf musst du achten? Was sind so die kleinen Einschränkungen deines Alltags heute?
Also ich muss eigentlich meinen kompletten Alltag anders einteilen. Also es ist gar nicht so klein. Es hört sich vielleicht bestimmte Sachen klein an, aber die haben eine große Auswirkung auf meinen Alltag. Ja. Du hast es ja am Anfang gefragt, was ich heute noch so vorhab. Ich kann nichts anderes machen. Ich bin dann nach diesem Gespräch
genau.
Bin ich dann auch erstmal raus. Also ich brauche zum Beispiel einen Mittagsschlaf. Das hat lange gedauert, dass ich das akzeptiert habe, weil ich immer so dachte, ach, die Leute, die einen Mittagsschlaf brauchen, habe ich nicht so.
Das Beste. Mittagsschlaf ist das Beste.
Ja, und ich habe aber gemerkt, dass ich, wenn ich das nicht mache, den Nachmittag nicht gut überlebe. Dass ich dann wirklich zu Situationen komme, wo sehr starke Stressreaktionen dann hervorgerufen werden. Ja. Diese Konzentrationsfähigkeit ist total klein. Also 2 Stunden ungefähr ist so das, was ich gut leisten kann. Wir hatten darüber geredet in dem Stelle, wo wir über was Ärztinnen leisten. Das sind alle Dinge, die mir halt schon abhanden gekommen sind. Ja. Dieses Schreiben ist ja, dieses Buch ist ja nicht so entstanden, wie eine normale Autorin eigentlich wahrscheinlich abliefern könnte.
Ja.
Also es hat sehr lange gedauert. Wenn ich einen Satz forme, einen Absatz, dann brauche ich einfach sehr, sehr viel länger. Das heißt, ich habe in dieser Stunde, wo ich mich dann konzentrieren kann, sehr viel weniger geschafft, was normalerweise dann zu erwarten wäre.
Klar.
Genau. Also und ganz großes Thema, leider rechnen. Das ist echt ganz schlimm. Ich kann nicht gut mit Zahlen umgehen. Ich bin sehr froh, dass ich hier pünktlich.
Okay, konntest du es vorher?
Auf jeden Fall viel besser.
Ach, auf jeden Fall viel besser.
Ja, ja,
okay,
auf jeden Fall. Also auch Zahlen aufschreiben oder selber auch diktieren, das ist wirklich ein sehr schwierig für mein Gehirn. Diese Verbindung wieder zwischen Zeichen und Bedeutung. Also es ist wie beim Schreiben. Wie funktioniert, also wie klingt denn eigentlich das B, wie kann ich es verwenden? Das ist das, was ich ja auch wieder neu lernen musste, diese Ausdrucksform zu finden. Und das ist einfach sehr viel anstrengender auch für mich geworden. Ja.
Eine Zahl, die du aber drauf hast, das ist die Zahl. Welche Staffel war die letzte von Game of Thrones?
Oh, warte mal, das kann ich jetzt gar nicht sagen.
Okay.
Das ist gefühlt so lange her. Wie viele waren es?
Ich weiß es nicht. Aber wie war die letzte Staffel von Game of Thrones? Weißt du das noch?
Also die waren nicht so gut wie die davor auf
okay,
jeden
Gott.
Fall.
Ja, ich beziehe mich nur auf eine Aussage, was du im Buch geschrieben hast, dass du zusammen mit Arvid dann Game of Thrones im Reha-Bett zusammengeschaut hast. Das war einfach so ein schöner Moment, so
auf
ein schönes
jeden Fall.
Bild.
Das war auch schön. Und das ist ja auch so ein Stück Alltäglichkeit,
oder?
Das auch total hilft, wieder zurückzukommen. Also diese Sachen zu machen, die einfach in so einen Tag auch als Entspannung auch vorher schon eingebaut waren, wieder machen zu können.
Ja. Auch wieder ein bisschen Struktur, ein bisschen Gewohntes.
Genau.
Und so.
Ja.
Auch das hat dir geholfen.
Genau.
Wieder werden, so heißt das Buch. Magdalena Gößling, ich sage ganz herzlichen Dank dafür und dir alles Gute.
Dankeschön.
Toi, toi, toi. Und Mittagsschlaf.
Genau, auf jeden Fall. Schön, dass ich hier sein durfte.
Mach ich auch. Talk mit Tees. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Eine schreibende Frau braucht Geld und ein Zimmer für sich allein. Das hat die Schriftstellerin Virginia Woolf mal gefordert. Und dieser Podcast soll genau das sein. Ein Raum, in dem Frauen sich austauschen können. Mein Name ist Paula Lochte und ich bin die Host von Ein Zimmer für uns allein. Dem Podcast zum Instagram-Kanal Frauengeschichte. In den 8 Folgen der ersten Staffel sprechen wir über Themen, die viele Frauen betreffen. Zum Beispiel geht es um die Frage, an welchen Schönheitsidealen arbeiten sich Frauen ab?
Schulfest, ich hatte ein enges Strickkleid an, ich war total stolz. Und dann sagt ein gewisser Dirk, die hat aber einen dicken Hintern in dem Kleid. Und das war so, oh Gott.
In Ein Zimmer für uns allein geht es um das Private, das politisch ist. Und es geht um das, was zu tun bleibt.
Dieses Mut machen, so ein bisschen die Muster sprengen.
Wo ist der Sprengstoff? Los geht's!
Ab dem 20. Februar stellen wir in unserem neuen Frauengeschichte-Podcast Ein Zimmer für uns allein wöchentlich die Generationenfrage. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.